Mein Thema heute Morgen, worauf es ankommt, Beziehung zum Vater. Gerade eben, als ich das so betete, da wurde mir klar, ein Kind von den Eltern, ein Kind von uns, wird, wenn es klein ist oder wenn es größer wird, immer noch uns Gehorsam schulden. Du bist mein Kind, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, habe ich hier zu sagen und hast du zu gehorchen. Nicht so aber mit unserem Vater im Himmel. Er ist nicht so. Er hat uns geschaffen in Freiheit. Er hat uns als Wesen geschaffen, denen er die Möglichkeit gegeben hat, ihm zu vertrauen und auch zu gehorchen. Aber vor allem erst einmal zu vertrauen. Oder ihm nicht zu vertrauen. Und wir wissen, dass das der Fall der Menschheit war. Adam und Eva haben nicht vertraut. Sie haben ihre Möglichkeit, ihr Erbe sofort zu beanspruchen, zu sagen, gib mir mein Erbe, gib mir das, was mir gehört. Du hast mich wie einen Gott geschaffen, jetzt will ich auch selber Gott sein. Wenn wir Kinder unseres Vaters im Himmel sind, dann sind wir nicht in dem Sinne Kinder unseres Vaters im Himmel, wie unsere Kinder für uns als Eltern sind, sondern wir sind Kinder in dem Sinne, dass es einen gibt, den wir absolut vertrauen können, der uns aber in Partnerschaft liebt und in Partnerschaft mit uns Gemeinschaft haben möchte. Ich weiß, dass Giovanni am letzten Sonntag hier war und über Vaterschaft gesprochen hat. Er hat viel erzählt von seinem Leben. Ich habe mir das so ein bisschen angehört auf unserer Homepage. Und er ist wirklich ein Mensch, der es ergriffen hat, dass Gott Vater ist, in allererster Linie. Und ich möchte da gerne anknüpfen. Ich hatte schon am 1. Januar angedeutet, wie dieses Jahr ablaufen wird und dass wir über die Gaben sprechen wollen, über Berufung, über Begabung, wie Gott uns gebraucht. Und das ist ein ganz großes und weites Thema. Ich möchte dem gerne vorschalten, einfach ein paar Botschaften über Gott selbst. Da ist einmal der Vater, dann ist Jesus da und da ist der Heilige Geist. Und ich denke, erst dann, wenn diese drei Wesenheiten Gottes wirklich für uns klar sind und was das bedeutet, können wir die Gaben richtig verstehen. Also möchte ich mich im Moment beim Vater so ein bisschen aufhalten. Mal sehen, vielleicht nächstes Mal noch oder da mal danach. Wir werden sehen. Aber heute möchte ich gerne damit weitermachen. Giovanni hat den Start gemacht. Ich möchte gerne das noch ein bisschen ausbauen. Und als ich darüber nachdachte, ist mir einfach ein Bild so klar geworden. Das möchte ich gerne mit euch einmal besprechen. Also einmal möchte ich über ein Bild, in dem wir die Erlösung zum Ausdruck bringen, sprechen. Und dann möchte ich mit uns zwei Begriffe betrachten. Yahweh, der Name für Israel im Alten Bund, und Abba. Das sind zwei wichtige Namen, die wir kennen müssen, um den Vater zu verstehen. So, versucht jetzt mal, ich muss das Mikrofon immer so ein bisschen sehr vorsichtig hier, ganz, hätte bald gesagt, wie eine Frau. Egal, so. Ich möchte mit euch folgenden Weg gehen. Wir haben hier eine Hochebene und dann haben wir ein tiefes Tal und dann geht das wieder nach oben auf eine noch höhere Hochebene. Was will ich damit sagen? Hier oben im Himmel, in der Ewigkeit, ist Gott Vater. Und Gott sagte, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Lass uns Wesen machen, mit denen wir in Freiheit kommunizieren können. Und so schuf Gott uns Menschen. Im Grunde genommen ist jeder einzelne von uns von Gott geschaffen. Nicht nur Adam und Eva, sondern wir stehen hier oben. Das ist unsere Bestimmung. Und das spüren wir auch in unserem Herzen. Der alte Kirchenvater Augustinus hatte gesagt, mein Herz ist so lange unruhig in mir, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Und das liegt in jedem Menschen. Das liegt auch in Udo Jürgens, der mit seinen bald 80 Jahren mit dem Tode ringt und weiß, es kommt nichts mehr, Wenn er gestorben ist, dann war es das. Das macht ihm sehr zu schaffen. Sein Herz ist unruhig, aber es hat noch keine Ruhe in Gott gefunden. Ich bete für ihn, dass er Christus noch irgendwie ergreift. So sind wir geschaffen. Wir sind für diese Ebene geschaffen. Aber dann ist Folgendes passiert. Wir haben Gott nicht vertraut. Wir haben gesagt, wir schaffen es alleine. Und das war der Fall, die Sünde, der Urfall. Und so geht es nach unten. Ich habe meinen USB-Stick vergessen. Nächsten Sonntag zeige ich euch dieses Bild nochmal. Ja? Stellt euch das vor, es geht nach unten. Und der Weg, der nach unten geht, den nennen wir Sünde. Das ist die Sünde. Die Sünde ist, dass wir Gott nicht vertraut haben. Sünde ist nicht, dass du seinen Geboten nicht folgst. Sünde ist zuallererst, dass du ihm nicht vertraust. Und so landen wir unten im Tal. Und dieses Tal nenne ich einfach mal das Tal des Verderbens, der Sinnlosigkeit, der Zerstörung. Und wenn wir die Geschichte unserer Menschheit anschauen, dann begegnen wir einer Geschichte voller Zerstörung. Und auch jetzt im Moment ist diese Welt voller Zerstörung, nicht in Deutschland, aber sonst. Das wissen wir, wenn wir in die Zeitung gucken. Zerstörung. Und Gott sah diese Zerstörung, in die wir uns selbst gebracht haben, und er hat das Kreuz aufgerichtet. Jetzt sind wir hier an dieser Stelle. Jetzt kommt das Kreuz und macht der Zerstörung ein Ende. Aber nicht, indem wir Menschen auf einmal in das Paradies versetzt werden, sondern indem die Liebe des Vaters einen Namen bekommen hat, ein Geschehen. Sie ist geschehen. Sie ist Tat geworden. Sie ist nicht eine Definition. Rettung oder Erlösung ist keine Definition, sondern eine Tat Gottes. Und so richtet er das Kreuz auf. Und jeder, der zu diesem Kreuz kommt und sagt, Jesus, rette mich, wird auf einmal emporgehoben. Und das, was hier nach oben geht, das nennen wir Gnade. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet. Wir kommen auch nicht durch gute Werke in den Himmel oder zu Gott, sondern nur durch Gnade. Wir singen dieses Lied, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist der Herr, der mich gnädig zu sich zieht. Und dann sind wir wieder bei Gott. So, wenn wir dieses Bild verstanden haben, dann komme ich zu einer zweiten Schlussfolgerung. Worum geht es normalerweise in der Kirche Jesu auf der ganzen Welt? Worüber wird meistens gepredigt? Was ist das Thema und was ist das Bewusstsein der Menschen über den christlichen Glauben? Das hängt immer mit dem zusammen, was hier unten passiert. Wir sind in Sünde, wir sind Arme, wir sind schlimme Sünder, tue Gutes, bemühe dich, Gott ist dein Richter, huiuiui, komm zu ihm, sonst bist du verloren und hier ist das Kreuz. Und so bleiben wir hier unten stehen. Ständig bleiben wir unten stehen. Wir sagen zwar theoretisch, Gott ist die Liebe und es gibt den Himmel, aber wir bewegen uns mit unserer ganzen Theologie in der Regel hier unten. Die Bibel handelt aber gar nicht davon. Die Bibel handelt eigentlich davon. Die handelt davon, wie Gott wirklich ist, was er für ein wunderbarer Gott ist und wie er uns wunderbar in seine Gemeinschaft ziehen will. Beweisen kann ich das mit der Tatsache, dass wir in der Regel, wenn wir von der Ewigkeit sprechen, immer vom Himmel reden. Und der Himmel ist die Belohnung dafür, dass wir hier unten ausgeharrt haben. Bitte versteht mich recht, nur am Kreuz ist die Rettung. Nur am Kreuz ist die Rettung. Aber das Kreuz hebt uns auf zum Vater. Immer werden wir danken für das, was hier geschehen ist. Aber wir wissen, unsere Bestimmung ist hier. Gucken wir uns mal die ersten beiden Kapitel der Bibel an. In den ersten beiden Kapiteln der Bibel wird deutlich, Gott hat uns geschaffen. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Adam und Eva waren da. Ich glaube allerdings, dass diese Herrlichkeit des Paradieses nicht vergleichbar ist mit der Herrlichkeit, die wir imstande, so wie es die Bibel sagt, imstande unserer Verherrlichung besitzen werden. Denn hier war es so, spüren wir, dass Adam und Eva ziemlich allein gelassen waren. Ihr dürft von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen Baum. Und dann waren sie auf sich allein gestellt. Und als dann irgendwelche Versuchungen kamen und die Schlange kam, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, Da kam auf einmal etwas an sie heran, was fremd war. Was hätten sie in dem Moment tun können, als diese Schlange kam? Was macht ihr, wenn ein komischer Anruf am Telefon kommt und jemand sagt, sie haben gewonnen? Gut, das wäre zu plump, ne? Aber stell dir mal vor, du kriegst einen Anruf, der wirklich verlockend ist. Was würdest du dann machen? Also meine Frau würde erstmal mit mir reden oder ich würde mit ihr reden. Wir würden uns ein bisschen Rat holen, stimmt's? Adam und Eva holten sich keinen Rat. Sie hätten sagen können, kleinen Moment mal, Schlange, ne? Steh mal an, warte mal ein bisschen. Wir gehen erstmal zu unserem Vater und der wird uns sagen, ob das hier koscher ist. Das haben sie nicht getan. Ihr Vertrauen war noch nicht gewachsen. Der Vater wollte, dass sie in der Freiheit, in der sie geschaffen waren, Vertrauen bauen sollten zu ihm. Das haben sie nicht getan. Der Mensch hat das Vertrauen verspielt. Er hat Gottes Vertrauen in ihn verspielt und er hat nicht Vertrauen gelernt. Das heißt, wovon handeln diese beiden ersten Kapitel in der Bibel? Sie handeln von einer Beziehung. Sie handeln nicht von der Erlösung, sie handeln nicht von all dem Schlimmen in dieser Welt, sondern sie handeln zuallererst, wozu wir bestimmt waren. Jetzt gucken wir uns mal das letzte Kapitel in der Bibel an. Das ist aus der Offenbarung, Kapitel 22. Ich lese euch nur ein paar Verse daraus. Offenbarung 22, Vers 4. Und sie werden sein Angesicht schauen und sein Name wird auf ihren Stirnen stehen. Es wird auch dort keine Nacht mehr geben und man bedarf keines Lampenlichts und keines Sonnenlichts. Denn Gott, der Herr, wird ihnen leuchten und sie werden als Könige in alle Ewigkeit herrschen. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer Verlangen trägt, der empfange Wasser des Lebens umsonst. Vers 20. Ja, ich komme bald. Amen, komme Jesus. Die Gnade des Herrn sei mit euch allen. Das ist die Bibel. Alles, was da zwischendrin steht, zwischen oder nach den ersten beiden Kapiteln am Anfang und dem letzten Kapitel in der Bibel, hängt zusammen mit dem, was hier unten passiert ist. Wir haben gesündigt. Aber die Bestimmung ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist unsere Bestimmung. Wusstet ihr, ich habe heute Morgen noch einmal nachgeguckt, also ich bin nicht so klug, ich will mich jetzt hier nicht so brüsten, aber ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt, wollte euch auch das Bild zeigen, Yahweh. Dieses Bild Yahweh, das ist der Name Gottes im Alten Testament. Das sind vier Zeichen, J-H-W-H. Und das nennt man das Tetragramm. Das sieht unglaublich toll aus, sehr bestrickend. Und dieser Name Yahweh im Alten Testament war so gefürchtet, so ehrfürchtig angesehen von den Juden, dass sie vermieden haben, diesen Namen auszusprechen. Und überall, wo dieser Name im Alten Testament steht, ratet mal, wie oft er im Alten Testament steht. Ich habe es vorher nicht gewusst. Hat jemand irgendeine Vorstellung? Yahweh, Herr, Gott, der Herr. 6.982 Mal. Also sagen wir mal knapp 7.000 Mal. Knapp 7.000 Mal wird der Name Gottes genannt. Und jedes Mal hat Israel vermieden, das vorzulesen. Und sie haben eingesetzt Adonai, Herr. Ich glaube, in der Luther-Übersetzung wird dann überall, wo Yahweh steht, der Herr, Herr ausgeschrieben. So, wenn wir jetzt aber denken, ja, das Alte Testament, das war eben so böse und so tief und Gott, der Herr, der Allmächtige. Aber im Neuen Testament haben wir es ja gut. Gott hat sich wohl zwischendurch bekehrt. Nein, so ist es nicht. Schon im Alten Bund werden wir jetzt gleich sehen, wie dieser Name Yahweh verbunden war mit etwas, das Gottes Herz wirklich zum Ausdruck bringt. Zuerst einmal, ganz kurz, uns ist gelehrt worden, dass dieser Name Yahweh eine tiefe Bedeutung hat, die ungefähr so etwas aussagt, ich bin, der ich bin, das kennt ihr, oder ich bin, der ich sein, oder ich werde sein, der ich sein werde. Man spürt, in dieser Bezeichnung ist etwas drin, was man gar nicht so richtig ausloten kann. Mittlerweile ist, glaube ich, klar geworden, habe ich schon gelesen, dass hinter diesem Namen noch etwas mehr steht, nämlich Gott ist nicht ein ruhendes, in sich ruhendes Sein. Er ist überhaupt keine Definition, sondern er ist ein Gott, der handelt. Gott handelt. Gott offenbart sich durch Handeln, durch Tun. Wir sind in unserem Denken sehr viel von der griechischen Philosophie beeinflusst und in dieser Philosophie gibt es hauptsächlich Substantive, Hauptworte. Da ist zum Beispiel das Hauptwort die Schöpfung oder die Erlösung. Wir sehen das bei Pilatus mit Jesus. Da sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Pilatus sagt, was ist Wahrheit? Der Mensch möchte gerne definieren, erklären. Jesus sagt, papalapap, Pilatus, du hast keine Ahnung. Was wirklich wahr ist, ist Substanz, ist Geschehen, ist Umarmung, ist da drin sein, ist Erleben. Die Bibel ist voll von Tu-Wörtern. Klingt viel besser als Verben. Gott tut, er macht, er handelt, er tut gute Dinge. Zum Beispiel, Jahwe, Gott, mein Hirte. Psalm 23, ich bin, da steht Jahwe. Wir lesen, ich bin der Herr, oder Gott. Im Urtext steht Jahwe. Jahwe, dein Hirte, dein, der Hirte. Auch da würden wir wieder Hirte definieren. Aber Gott definiert sich nicht, sondern er kuschelt einfach mit uns. Er möchte seine Schafe streicheln. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist Hirtendasein. Jahwe, Gott, der mich heilt. Dann würden wir wieder Heilung definieren wollen, von unserem alten Denken her. Nein, Gott möchte einfach heilen. Auch wenn er meine liebe Claudia nicht geheilt hat und sie jetzt auf dem Weg zu ihm ist, ist er dennoch ein Gott, der heilen möchte. Und daran dürfen wir festhalten. Jahwe, mein Friedefürst, der Gott, der Frieden schafft, der einfach befriedet, zufrieden macht. Er handelt. Und dann kommt im Neuen Testament der Name aller Namen, Jahwe, der Retter. Und er hat einen Namen bekommen, nämlich Jesus. Jesus, der uns gerettet hat. Gott mit uns, Immanuel, der Gott, der für uns da ist. Und dann offenbart uns Jesus, und da möchte ich jetzt nochmal kurz im Einzelnen drüber sprechen, den wichtigsten Namen, den offenbart er nicht im Vaterunser. Das Vaterunser hat leider wieder diese Abstraktion bekommen. Die Menschen stehen auf, machen ein sehr ernstes und würdiges Gesicht, und leider in der Regel sprechen sie dann einfach das Vaterunser wie einen Vers auf, wie ein Ritual. Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist. Jedes Mal, glaube ich, wenn Jesus den Namen Vater in seinem Erdenleben gebraucht hat, was glaubt ihr, wie er innerlich gefühlt hat, wenn er den Namen ausgedrückt hat? Das war sein Papa. Für Jesus war sein Vater nie ein distanziertes Etwas. Sondern es war sein Papa, der mit ihm Gemeinschaft hatte und der mit ihm in Beziehung leben wollte. Während Vater schon ein Wort der Beziehung ist, ist es Papa noch mehr und Abba noch mehr. Lass uns das mal kurz anschauen. Jedes Kind, sagen wir mal einen Sohn, das einen Vater hat, und mit diesem Vater aber nicht viel zu tun haben will. Wir kennen das aus Filmen, wird das oft sehr gut dargestellt. James Dean, jetzt komme ich nicht auf den Titel, ist doch egal, ne? Und seine schwierige Vaterbeziehung. So, da wird man sagen, das ist mein Vater. Was drückt das aus? Es drückt zuallererst einmal eine biologische Verwandtschaft aus, ja? Indem ein Kind aber anfängt, Papa zu sagen, da geht es einen Schritt weiter. Stimmt's? Da drückt das Kind schon aus, das ist nicht nur mein biologischer Vater, sondern wir kennen das, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Das drückt das aus. Vater wird zum Papa, wenn diese Beziehung persönlich wird. Ich habe eine persönliche Beziehung. Jetzt kann es aber auch sein, dass ein Kind zu seinem Vater Papa sagt, aber auch nicht ganz zufrieden ist mit seinem Papa. Es wird es dann trotzdem sagen, es wird Papa weiterhin sagen. Es wird deswegen nicht Vater zu ihm sagen. Nein, Papa hat man sich angewöhnt. Aber Papa kann auch immer noch so sein, dass ich zu meinem Vater ein Verhältnis habe, aber das kann möglicherweise noch nicht ganz in Ordnung sein. Wenn aber ein Kind zu seinem Papa Paps sagt, oder meine Tochter Judith hat Papschken gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, Jutschi, und sie hat dann Papschi gesagt oder sowas Ähnliches. Auf einmal wird dieses Wort Papa noch einmal qualifiziert. Jetzt bekommt es richtig, da passiert was. Da ist nicht nur ein Name, sondern ein Geschehen. Wenn meine Tochter zu mir Papschken gesagt hat, dann ist sie nah bei mir gewesen oder sie hat mich freudig angeguckt. Auf einmal war eine lebendige Herzlichkeit da. Bitte nehmt das mit, denkt darüber nach. Vater, biologisch, wir kommen alle von Gott her. Wir philosophieren darüber. Ja, ich habe auch meinen Glauben. Neulich sagte zu mir ein junger Mann, der mit mir in der Abschlussklasse war, wir werden also in einem Monat 50-jährige Abschluss von der Realschule feiern. Und er sagte zu mir, du Wieland, ich habe mir bis heute einen ganz tiefen Glauben bewahrt. Ich glaube, es gibt Gott. Vielleicht würde er sogar sagen, er ist unser Vater, aber er ist kein Papa. Aber das reicht auch noch nicht. Ich möchte, dass wir Papi sagen können. Ich möchte, dass wir Papi sagen können. Oder finde dein Wort. Oder es kommt ja nicht auf den Namen an, sondern dass du, wenn du spazieren gehst, dich umarmt weißt, dein Vater, dein Papi ist bei dir. Dieses Wort aber, ich gehe dem mal ganz kurz nach, die eigentliche und letzte Offenbarung ist eben dieser Abba. Nicht nur wie ein Vater, sondern dein Vater. Abba ist zuallererst ein Beziehungswort. Als Jesus sagte, Abba, Vater, drückt er damit aus, ich habe eine ganz persönliche Beziehung zu dir. Ein Schritt weiter. Es ist nicht nur eine Beziehung, sondern es ist ein Wort, welches tiefstes Vertrauen ausdrückt. Und noch ein Schritt weiter. Es ist nicht nur tiefstes Vertrauen, sondern mit diesem Vertrauen geht einher eine wirkliche Zärtlichkeit. Wenn es zum Beispiel im Propheten Hosea heißt, ich habe dich an Seilen der Liebe zu mir gezogen, sagt Jahwe zu Israel. Damit drückt er aus, ich habe dich zärtlich umfangen, ich wollte mit dir Gemeinschaft haben. Und das Tiefste, was in Abba drinsteckt, es ist ein Wort der Übergabe, ein Wort, in dem man ausdrückt, ich werfe mich in die Arme eines anderen. Und ich weiß, du machst alles gut. Du machst alles gut. So wie unsere Claudia Stölger jetzt im Moment da drin lebt. Papa, ich komme jetzt zu dir. Ich bin auf dem Weg zu dir. Du wirst alles gut machen. Ich wünsche mir, dass wir alle diese Beziehung zum Vater haben. Papa, du machst wirklich alles gut. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus im Moment seiner tiefsten Pein, wann war das? Das wissen wir alle. Die tiefste Pein war im Garten Gethsemane. In diesem Moment spürte er, dass der Vater sich von ihm zurückziehen musste und ihn in die Not hineingehen lassen musste, die Jesus tragen musste. Wir wissen ja auch, dass der Vater in der Not mittendrin war. Aber Jesus spürte in seiner Seele, dass etwas zwischen ihn und seinen Papi trat. Und wisst ihr, wie er betet? Er betet da immer noch, Abba, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Selbst im Augenblick der tiefsten Pein und des Leids sagt er dieses Wort. Römer 8, Vers 15. Den Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, lieber Vater. Eine ganz ähnliche Schriftstelle ist in Galater 4, Vers 6. Weil ihr jetzt aber Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. Jetzt bitte ich euch wirklich nur noch zwei Sätze. Merkt euch das bitte ganz tief. Abba, Vater, kannst du nur sagen durch den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist. Das kannst du nicht lernen. Auf keiner Schule, auf keiner Fakultät. Das kannst du nicht lernen, wenn du die Bibel 100-mal durchliest. Da kommt echte Liebe, Zärtlichkeit. Da kommt der Geist Gottes ins Spiel. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht sagen, Papi. Und wenn du jetzt diesen Raum verlässt und morgen oder übermorgen sagen möchtest, Papa oder Papi, wenn du das nur einfach so tust, dadurch passiert nichts. Bitte den Heiligen Geist, dass er in dir wirkt und dich erfüllt mit wohliger Wärme. Und dann sagst du es einfach und es ist einfach da. Und so bete ich, dass wir als Gemeinde in diesen Geist der Sohnschaft, der Tochterschaft, der Kindschaft hineinkommen. Und je mehr wir hier singen und uns freuen, immer mehr, wir wissen, Papi ist da. Unser Papa, der für uns da ist.